This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. März 1945. Heidel. 4 Tage nach der Kapitulation. Weg. Nur weg. Das kleine Dörfchen ist von den Amerikanern fast dem Erdboden gleichgemacht worden. Voller Angst sind wir den Wald gelaufen, um dort in Sicherheit zu sein. Vergebens. Amerikanische Tiefflieger haben uns aufgespürt und beschossen. Angst, Panik, Ungewissheit. Nach Stunden, die sich wie Tage und Wochen ziehen, können wir endlich aus dem Wald raus. Was wir vorfinden, ebbt mir immer noch durch Mark und Bein. An der Straße liegen Dutzende tote deutsche Soldaten. Auch Offiziere, die nur ihre Pistole in der Hand halten. Sie haben sich lieber erschossen, als in Kriegsgefangenschaft zu geraten. In unserem Haus ist alles verwüstet. All unsere Fotos liegen zerfetzt auf dem Misthaufen. Ein dicker Kloß schwillt mir im Hals an, als ich meine geliebte Puppe zerschlagen im Dreck vorfinde. So lange habe ich sie beschützt und auf sie Acht gegeben. Vor dem Dorf tümmeln sich ein paar Buben. Viele von ihnen noch richtige Kinder. Die Körper sind so schmächtig, dass sie kaum das Gewehr halten können. Meine Tante hat ihn mitleidig zugerufen. Ihr werdet wohl auch lieber daheim bei Muttern, oder? Wir kämpfen bis zum Sieg, hat einer der Knilche zurückgeschrien. Ach, Jungchen, der Krieg ist doch schon längst vorbei. Ob all die Jungen überlebt haben? Ich glaube es kaum. Ich sitze auf einem unserer Pferde, die unseren Wagen ziehen. Wie tapfer sie die letzten Wochen waren. So treu, so mutig. Es war eine harte Tour. Für Mensch und Tier. Stop here! Amerikanische Soldaten versperren uns den Weg, als wir Neuheidel passieren wollen. Come! Einer der Soldaten fuchtelt wild mit dem linken Arm und deutet uns mitzukommen. Eine Gänsehaut überzieht meinen Rücken und ich fröstle. Er zeigt auf die Scheune und ich trete mit zittrigen Beinen durch das Scheunentor. Mit einem lauten Knall geht die Tür zu und ein Riegel wird vorgeschoben. Jetzt sind wir doch schon so weit gekommen. Sie können uns doch nicht wieder zurück zu den Russen schicken. Es sind doch nur etwa 500 Meter bis zur Grenze. Ich versuche meinem Schulenglisch auf sie einzureden. Ohne Erfolg. Please, please, let us go. We need to go. Wenige Stunden später öffnet sich das Scheunentor wie das Maul eines Wals. Wir trauen unseren Augen nicht, als wir unsere Freunde erkennen. Pure Freude durchflutet mich. Sie kommen wie wir ebenfalls aus der Tschechoslowakei und haben dort eine Spirituosenfabrik besessen. Der Mann zwinkert Mutti und Vati zu und hebt ein Tuch hoch. Ich traue meinen Augen kaum. Flaschen voller Alkohol. 2 Soldaten kommen dazu und bestaunen den Alkohol und nehmen eine Flasche mit. Nur wenige Minuten später erscheinen die GIs wieder und winken uns nach draußen. Wie selbstverständlich laden sie den Alkohol vom Wagen und geben uns ein Zeichen, weiterzuziehen. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Endlich geht es weiter Richtung Westen. Bald sind wir dort in Sicherheit. In dieser Folge spreche ich mit Brigitte Durner. Brigitte wird im April 1929 als einzige Tochter ihrer Eltern geboren. Die Mutter stammt von einem Gut in Westpreußen. Der Vater kommt aus Thüringen. Brigittes Vater hat bereits im Ersten Weltkrieg mit Auszeichnungen gekämpft, aber 1929 während der Weltwirtschaftskrise sein gesamtes Vermögen verloren. Brigitte wächst in Kamenz in Sachsen auf einem Rittergut auf, das die Familie landwirtschaftlich betreibt. Ein stattliches Gutshaus mit schönem Gelände und mit drei großen Karpfenteichen auf der Grünfläche. Ihr Bruder stirbt direkt nach der Geburt, weshalb Brigitte Einzelkind bleibt. Als die Pacht des Betriebs abgelaufen ist, geben die Eltern das Gut auf. Nach einem kurzen Umweg über Berlin zieht die Familie nach Meißen, da der Vater dorthin versetzt wird. Im Herbst 1939 wird der Vater wieder versetzt, diesmal nach Budweis in die damalige Tschechoslowakei. Dort gibt es mehrere Staatsgüter, dessen Verwaltung ihm übertragen wird. Das damalige Gebiet Böhmen und Mähren ist seit 15. März 1939 deutsches Protektorat. Nach dem Attentat auf Heydrich spitzt sich die Situation zu. Die Deutschen beginnen Vergeltungsmaßnahmen und führen über 1000 Hinrichtungen durch. Brigittes Vater ist geschockt und mokiert das Benehmen der Deutschen hinter vorgehaltener Hand. Er sagt, so könnt ihr nicht mit Menschen umgehen. Brigitte kommt zum Bund Deutscher Mädel und nimmt bei der Spielschar teil, da sie so gerne singt und spielt. Die Mutter betrachtet die neue Leidenschaft der Tochter aber mit Argwohn. Als die Ostfront 1945 näher rückt, hören die Durners von dem großen Flüchtlingsstrom aus dem Osten. Nach der Bombennacht über Dresden, die die Familie von der Entfernung miterlebt, will die Mutter nur eines: weg von hier. Kurz bevor die Flucht losgehen soll, erkrankt Brigitte aber schwer an schwarzen Pocken. Nach Wochen kann sie erst wieder genesen. Währenddessen bereitet der Vater alles für die Flucht vor. Er spannt die Pferde von den Wagen und packt das Nötigste ein. Ihr Ziel? Heidel, ein kleiner Ort im Böhmerwald, in der Nähe von Böhmisch-Eisenstein, einer Grenzstadt. Tieffliegerangriffe donnern auf den Flüchtlingsdreck herab. Die Amerikaner beschießen den Ort mit Artillerie. Die Dunners wollen weiterziehen, doch die amerikanischen Soldaten versperren ihnen den Weg und sperren sie in einer Scheune ein. Angst kommt auf, dass sie in die Hände der Russen fallen. Und Brigitte redet in gebrochenem Schulenglisch auf die GIs ein. Glücklicherweise lassen sich die Soldaten mit Alkohol bestechen, sodass sie die Grenze passieren dürfen. Die nächsten Jahre lebt die Familie sehr bescheiden in Bayerisch-Eisenstein. Brigitte geht ins 1,5 Stunden entfernte Regensburg zur Schule. Dort wird sie als Flüchtlingskind gehänselt. Später findet Brigitte in Oberbayern eine neue Heimat. Die Erinnerungen an den Krieg, die Flucht und die Nachkriegszeit werden sie bis an ihr Lebensende begleiten. Hört jetzt rein in das Interview, damit ihr Brigittes Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Vielleicht könnten Sie mir zu Beginn eine kleine Biografie von sich geben, wann Sie geboren wurden und wo.
Geboren bin ich in Sachsen. Ja, 19.04.1929 in Sachsen. Meine Eltern haben dort ein Rittergut gepachtet bei der Stadt Kamenz. Ja, da haben wir gelebt die ersten Jahre. Ich bin auch in die Schule dort eingeschult worden, die Volksschule. Ja. Dann kam ja sowieso die Hitlerzeit.
In welcher Stadt oder in der Nähe von welcher Stadt haben Sie da gewohnt in Sachsen?
In Kamenz. Ich bin geboren im Krankenhaus in Kamenz in Sachsen. Das liegt in zwischen Dresden und Dresden liegt oberhalb und Bozen liegt ganz unterhalb, also mittendrin. Lausitz nennt sich das.
Mhm, ja, das kennt man vom Namen her, ja, auf jeden Fall. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht zu dem Zeitpunkt,
als Sie Kind waren? Meine Eltern waren beide. Meine Mutter hatte Hauswirtschaft gelernt. Die war früher auf einer Frauenfachschule. Und ganz früher war sie zu Hause, als sie nur Hausärzte gehabt, weil sie weit weg wohnten, auch auf einem Gut in Pommern. Und da hatte sie nur Hauslehrer, Ärzte und so weiter. Die kamen alle dahin. Immer zu ihr. Sie hatte keine Schule in dem Sinn. Sie war dann nur in der Raiffeisenschule noch in Posen. Da hat sie sich ausbilden lassen als höhere Töchter. Mhm. Oder im Letterhaus in Berlin war sie auch ein paar Jahre. Ja.
Und ihr Papa?
Der hat studiert Landwirtschaft. Der Vater, mein Vater. Hatte sogar noch Griechisch. Ich habe ja Altgriechisch, hatten sie damals noch im Gymnasium. In Erfurt hat er studiert.
Wie kann man sich
Leipzig,
das,
bitte?
Wie kann man sich das Leben auf dem Rittergut vorstellen?
Ja, darum hängen hier die Bilder. Ja, das vordere Bild, mein Wort, ja, des Obelix. Von vorne ist da vorne das. Das ist die gleiche Rechtsansicht. Ja. Und rechts, das sah so aus, als wir nach dem Krieg, als die Russen weg waren und die ganze Besatzung weg war. Da sind wir nochmal hin, mein Mann und ich. Und da haben wir uns das angeschaut, da sah das dann so aus. Ja, und das war einer von unseren Karpfenteichen. Wir hatten drei Karpfenteiche dabei. Und mein Vater hat da Karpfenzucht betrieben. Das ist ein Blick auf das Dorf und das ist die Schule rechts.
Ja. Es sieht nach einer unbeschwerten Kindheit aus, auf jeden Fall. Mit riesigen Ländereien und Weite.
Ja. Und dann haben wir aber das Gut aufgegeben. Das war 1900. Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann fing der Krieg an, 39, 38, sowas alles, 37. 37. Da war die Pacht abgelaufen und da wollte meine Mutter nicht weitermachen, weil sie ihr ganzes Vermögen reingesteckt hatte. Und da hat sie nicht rentiert alles. Und dann sind wir nach Meißen gezogen. Hat mein Vater eine Stelle gekriegt. Und hat dann in dem Büro gearbeitet, ein Meldeamt. Da haben wir da in der Stadt Meißen gelebt. 2 Jahre bis zum Kriegsanfang. Und da ist er dann nicht so geil. Ich habe gesehen, dass mein Vater dort eine Staatsgüter verwaltet hat.
Mhm.
Vom deutsch-tschechischen Staat. Da, ja, da war also der Zusammenschluss mit dem Sudetengau, das war schon passiert.
Mhm. Also, haben Sie Geschwister eigentlich?
Nein. Ein Bruder ist gestorben. Als Baby.
Mhm.
Und?
Ja, Meißen ist ja bekannt fürs Meißner Porzellan. Genau.
Ja. Habe ich nicht mehr viel. Eine Tasse, glaube ich, habe ich noch.
Können Sie sich an die Kindheit unter der Nazi-Flagge, nenne ich es jetzt mal, erinnern? Wie sich das Leben verändert hatte für die
ja,
Menschen?
Ja, das war in Meißen schon sehr eigen. Ich war ja mit 10 Jahren, kam ich ja zur Hitlerjugend. Und da habe ich das ja doch, die Eiskristallnacht, das habe ich alles brennen sehen. In Meißen auch, jüdische Geschäfte kaputt schlagen. Und ja, und die Leute sind, flüchteten dann auf die Straße. Dann wurden sie da im Schlafanzug auf der Straße geschlagen. Ja, da war ich so 10 Jahre alt.
Mhm.
Ja.
Da hat man ja schon richtige Erinnerungen an.
Ja, die waren schlimm.
Können Sie sich denn noch an eine genaue Szene erinnern von dieser Reichspogromnacht?
Nee. Ich weiß nur, dass der Besitzer, das war ein großes Kaufhaus mit Kleidung, wir Frauen in erster Linie, und dass sie auf der Straße lag und dass sie auf ihn eingeschlagen haben. Das waren dann entweder SA-Leute oder SS-Leute. Mhm. Meistens SA-Leute. Mhm. Und dann hatte ich eine Freundin aus der Schulklasse, weil ich bin ja dann da zweite, dritte Klasse gewesen. Ja, ich weiß nicht. Und es war also schon so, dass ich mit der eigentlich nicht zusammen sein durfte. Wir haben das immer nur heimlich gemacht, weil ihr Vater Kommunist war. Also da ging das auch schon los mit den Kommunisten. Ja, aber also gut, das war auch noch schlimm. Da hat meine Mutti, das war bloß 38 gewesen sein, vor der Reichskristallnacht war das doch. Da kam ein Anruf von meiner Mutter, an meine Mutter, und sie sollte aufpassen, weil mein Vater war weg irgendwo bei der, was weiß ich nicht, mein Vater war aber bei den Nazis. Also er war bei der Partei, nicht. Aber er hat das nicht befürwortet, was sie gemacht haben. Aber sie haben, er hat, ja, er war Mitglied. Und dann hat sie, da kam Anruf, dass er, das kann ich übrigens in dem Tagebuch von meiner Mutter wieder stehen, dass sie einen Anruf auf unser Gut planen und wir sollen uns also verbarrikadieren. Und die Leute, die da waren, der Verwalter und die Köchin und wir halt da war Hausmädchen, so jeder sollte also runterkommen. Und da sind wir in den hinteren Teil, der war also ziemlich dicke Mauer, kam in die Küche und haben sich da eingeschlossen und haben ihre Jagdgewehre haben wir geholt. Und da haben sie doch gesagt, sie sollen die Jagdgewehre holen, im Falle einer schießt und sich wehren. Ja, und dann ist es aber nicht so weit gekommen, weil mein Vater dann irgendwie was erreicht hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß ja jedenfalls, dass sie sich da verschanzt haben, das weiß ich noch. Und dass sie mich auf den Arm gehabt haben, die Mutti, also muss ich ungefähr eineinhalb Jahre oder zwei Jahre gewesen sein. Ich habe mich auch aus dem Bett geholt eben.
Und ja, sowas vergisst man ja auch als Kind nicht, wenn dann die Erwachsenen natürlich emotional sind und aufgeregt.
Und die Scheune vom Nachbarbauern, die brannte auch, weil sie auch war also schon ein bisschen aufregend. Mhm.
Können Sie sich noch an den Kriegsbeginn erinnern, an den 1. September 1939? Was da damals gesagt wurde oder wie die Erwachsenen da reagiert hatten?
Ich weiß nur, dass ich, der 39 sind wir ja dann rüber, nach Budweis gezogen, weil mein Vater diese Staatsgüter da im Südböhm verwalten sollte. Und
war das dann schon 39, wo er da hingehen sollte? Und diese war das 1939 dann schon nach Kriegsbeginn?
Ja,
nach,
wo das er war nach Kriegsbeginn. Mhm. Weil wir sind 38 im Herbst da rüber, kurz nach oder 39, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, was er muss. Auf jeden Fall sind wir da rübergezogen, habe dort eine schöne Wohnung gehabt in der Stadt Budweis und ich bin ins Gymnasium dann gegangen. Erst ein Jahr noch Volksschule und dann ins Gymnasium. Und dann waren wir mit einem Buben und Mädchen gemischt, die Klasse. Und da hatte ich aber eine Freundin eben in Budweis, wenn wir zurückgehen. Und die war beim Ballett. Und ich wollte so gerne Balletttänzer werden. Und dann ging das aber nicht, weil die Mutti hat gesagt, das können wir jetzt nicht machen. Du bist mit der Inge, glaube ich, bist du befreundet und du kannst jetzt da nicht mitgehen, weil es verboten ist, mit den Kindern, mit kommunistischen Kindern sich zu treffen. Und da haben wir uns dann nur noch getroffen, im Dunkeln oder, also da fing das schon an. In Meißen. Und dann durfte ich da nicht mitgehen. Und ja, aber in der Schule habe ich gar nichts in Erinnerung, dass das irgendwie war kein Lehrer, der verrückt war.
Können Sie noch an den Bund Deutscher Mädel erinnern?
Ja, ja.
Ja? Ja, was Sie da für Veranstaltungen gemacht hatten?
Ja, freilich. Aber ich war ja auch in der Spielschau daher im Putzweiß. Und es war ein bisschen gar gern gemacht. Ich war gern dabei. Wir haben viel gesungen und wir haben Theater gespielt. Elternabende wurden gemacht, zweimal im Jahr im Deutschen Haus. Und das ging eigentlich ganz normal zu. War also nicht übertrieben. Schlimm war es bei der Konfirmation. Da war der Pfarrer da natürlich. Der war übrigens eine Zeit lang in Rosenheim. Pfarrer später.
Okay.
Ja. Und das war schlimmer. Da standen die SA-Leute hin, drehten oder saßen an der Seite und passten auf, was der Pfarrer sagte. Aber er hat sich nicht in den Nessel gesetzt. Er war halt ziemlich neutral. Aber das war unangenehm, dass die da hinten saßen und zuhörten und uns beobachtet haben. Das war nicht gut. Ja.
Wie ging dann die Kriegszeit weiter? Gab es dann schon Entbehrungen für die Bevölkerung oder hat man am Anfang noch ein sehr gutes Leben gehabt?
Haben wir in der Tschechei nicht so gemerkt. Wir hatten wenig. Ja, doch, wir hatten Butter zum Beispiel, das kann mich doch erinnern. Butter, jeder 35 Gramm Butter in der Woche. Aber wir bekamen dafür Schokolade. Wo die herkam, weiß kein Mensch. Und dann haben wir die Deutschen im Reich, haben wir dann Weihnachten und zum Geburtstag mit unserem Konfekt und unserer Schokolade immer rüber geschickt, damit sie eine Freude hatten. Und wir hatten selten Angriffe, selten im Budweis. Erst zum Kriegsende hin mehr, dass mal ein paar Bomben fielen. Aber es war nicht schlimm in der Tschechei.
Mhm.
Es war nicht schlimm. Aber wir hatten halt viel zu tun. Wir mussten also aushelfen. Zum Beispiel sind wir in Krankenhäuser gefahren und haben dort Lieder gesungen und haben die verwundeten Soldaten besucht, Blümchen gebracht. Weihnachtsfeiern ein bisschen organisiert, so einfache Sachen gemacht.
Wo auf der Karte kann man sich das Budweis genau
vorstellen? Ich habe nämlich keine Hördinger heute.
Ah ja. Wo kann man sich auf der Karte dieses Budweis vorstellen?
Ganz unten von Böhmen. Also Prag, wissen Sie, und Brünn ist hier weiterhin am Ende von der Tschechei. Und wir waren südlich, Richtung Linz.
Ah ja, also schon an die Richtung Österreich runter.
Ja,
Was hatten Sie für einen Eindruck damals als Mädchen, als Sie im Lazarett für die verwundeten Soldaten was basteln mussten? War das eher erschreckend, das zu sehen? Oder?
Wir haben uns gefreut, wenn die sich gefreut haben.
Mhm.
Nee. Nein, also da hatten wir keine Zustände. Dann haben wir Spielzeug gemacht für die Kinder in Berlin oder in den Großstädten, die bombardiert wurden, aus Holz bemalt, Bausteine. Und das haben wir in der Vorweihnachtszeit gemacht. Und dann haben wir das päckchenweise oder ich weiß nicht wie, irgendwie nach Berlin gebracht. Oder die Soldaten haben es mitgenommen in ihren LKWs und haben das in den Städten an die Kinder verteilt, die keine Spielsachen mehr hatten. Das war noch das Positive dabei. Aber in der Tschechei war es natürlich schon schlimm. Da gab es also am Marienplatz in Budweis, der ist ganz viereckig, gab es die zwei Seiten war tschechisch und die zwei Seiten deutsch. Und hatten wir immer unseren Bubbel als junge Mensch, sind wir da lang gebubbelt. Wenn wir jemanden treffen wollten, Freund oder so, Freundin. Aber es war nicht gefährlich.
Wie war das Verhältnis untereinander zwischen Deutschen und Tschechen?
Nicht gut. Denn wir haben uns furchtbar, die deutschen Soldaten, die da waren, die gingen ja noch, aber die SA war ziemlich schlimm und die SS auch. Ja. Und da hat mein Vater so viel Ärger gehabt mit denen, weil mein Vater das nicht mit angesehen hat weil er sehen konnte, wie sie also die Tschechen abholt. Das war dann schon nach dem Angriff auf den einen SS-Mann, wie hieß er?
Heydrich.
Wie?
Der Heydrich
war es. Ja, der Heydrich. Mhm. Und den Heydrich, der war hinterher ganz schlimm. Da hatten wir tagelang die ganzen Zeitungsartikel erst von den Berichten und dann von Namen, wie viele Tschechen sie abgeholt haben. Mhm. Und da waren auch unsere Ärzte dabei, zum Beispiel mein Hautarzt, die sie abgeholt hatten und einfach die Häuser so gelassen haben. Ja, und dann ist mein Vater oft rein und hat gesagt, das kann er doch nicht machen. Ihr ist unmöglich. Ihr holt die Tschechen ein, ihr holt die ab, steckt die ins KZ oder schießen sie gleich. Und dann ziehen dann die, vor allem wenn sie Leute gebracht haben, die irgendeine besondere Stellung hatten in der SA. Der bekam dann eine Villa zugeschrieben und setzte sich in die Warmbett. Also das war schlimm. Und da hat man schon Hass von den Deutschen, von den Tschechen gespürt.
Das glaube ich. Gemied,
ja.
Das ist ja klar.
Wir haben uns gemied.
Wenn man dann aus der eigenen Wohnung rausgeschmissen wird oder abgeführt, ja, und dann wieder die...
Das haben wir ja Gott sei Dank nicht mehr erlebt, weil wir ja vorher geflüchtet sind.
Wie haben Sie das Attentat auf Heydrich mitbekommen? War das in den Zeitungen auch?
Ja, freilich. Ich habe auch noch zu Hause, hat mein Sohn ein großes Bild mit Trauerflor, Heydrich und dann, ja, so eine große Briefmarke ist das gewesen. Die haben wir noch aufgehoben.
Das war, das, glaube ich, das einzige Attentat, das geglückt ist auf einen der obrigen Köpfe von, ja, von der SS.
Das mit Hitler ist ja nie geglückt. Das wäre gescheiter gewesen, wenn Hitler das mal erwischt hätte. Wir hatten furchtbare Angst eigentlich, weil wir ja wussten, überall sind die Tschechen. Und, aber sie konnten auch unterscheiden. Die haben gemerkt, dass wir ihnen nichts tun. Wir sind ja von Budweis aus nochmal auf ein Gut gezogen. Weil meine Mutter gesagt hat, also ich bleibe hier nicht im Budweis, das wird mir zu gefährlich. Und wir hatten auch in unserer Straße zwei Kasernen, das waren mit deutschen Soldaten, und die waren zwei große Schulen, und da waren die deutschen Soldaten drin. Um die haben wir uns manchmal gekümmert, wenn sie Wache standen im Winter, haben wir ein Plätzchen gebracht und so, und haben die getröstet. Ich stand ja da die ganze Nacht wache, war furchtbar. Und wir hätten Weihnachten auch lieber zu Hause gewesen.
Ja. Wie kamst du dem Umzug nochmal, das hatte ich nicht ganz verstanden, von Meißen nach Budweis? Weshalb sind Sie da umgezogen?
Von Meißen nach Budweis? Weil mein Vater Angebote gekriegt hat vom Bodenamt in Prag, nannte sich Bodenamt Prag. Wie, weiß ich nicht mehr. Und die haben ihm dann gesagt, sie könnte ihn brauchen. Und er wollte weg aus Sachsen, weil das in dem Weltamt den meisten, das hat ihm nicht gepasst, das war zu langweilig. Und dann wollte er dahin und das hat er auch gemacht. Und da haben wir nette Freunde gehabt, die waren auch alle mehr auf nicht auf Hitlers Seite, eigentlich keine. Und, oder wenn ich manchmal auf dem Schulweg war, dann wurde ich öfter angespuckt von den Tschechen. Weil die Kinder, die Jugendlichen, die deutsch waren, die trugen immer weiße Kniestrümpfe. Egal was anhatten, immer weiße Kniestrümpfe. Das gehörte zu den Sudetendeutschen dazu. Ja, und dann wurde man öfter angespuckt oder angepöbelt. Aber sonst war ich immer froh, wenn ich von der Hinterjugend nach Hause gegangen bin und es war gegen Abend, dann wenn ich die Soldaten gehört habe, die da ihre, die beiden Kasernen wohnten bei uns, da habe ich die so gehört, die Stiefel von den Soldaten, und da habe ich gedacht, da kommt aber jetzt wieder ein Deutscher. Und kein Tscheche. Denn es war aber schon unheimlich. Ja, schon.
Die Schule war aber getrennt, oder deutsche Kinder und tschechische Kinder, oder wurde das vermischt?
Nein, die waren getrennt.
Hatte man
in der eigenen deutschen Schule.
Okay.
Ja.
Hatte man von dem Konzentrationslager Theresienstadt was gewusst?
Nee.
Weil das ja recht nah an Tschechen, glaube ich, dran war.
Ja, nee. Ja, das nicht. Wir haben eigentlich gar nichts gewusst. Also ich als Kind schon gar nicht. Mhm. Ich weiß auch, dass die Mutti immer Angst hatte. Und dass ich auch Schulkinder, also Kolleginnen hatte, oder Kollegen, Quatsch, Schülerinnen halt, Mitschülerinnen, wo die ganze Familie Angst hatte und wo die also wussten, sie kommen dran und die haben sich dann gleich selber umgebracht.
Mhm.
Das habe ich schon mindestens 3 Familien oder 4 gehabt, alleine in meiner Klasse, die sich die ganze Familie selbst erschossen hat, bevor der Krieg zu Ende war. Ja.
Was ist aus Ihrer Freundin Inge geworden, die Balletttänzerin?
Ja, die ist wirklich später eine ganz tolle Balletttänzerin nach dem Krieg gewesen, an der Staatsoper in Dresden.
Mhm.
Ja.
Toll.
Und ich habe immer gedacht, Zixis, hättest du es auch gemacht, hätte ich keine Venenentzündung und keine Thrombose gekriegt. Ja.
Und Ihr Vater, der Kommunist war, wurde der jemals verhaftet oder ist der auch unbeschadet durch den Krieg
gekommen? Das weiß ich nicht, was mit dem. Habe ich nie wieder gehört. Wir durften ja mit denen nicht zusammen sein. Nee, das weiß ich nicht.
Sie hatten gesagt, Ihre Familie ist dann geflohen. Wie ist der Gedanke zur Flucht entstanden? Weil Sie hatten gemeint, Sie sind schon vorab geflohen.
Das, weil die Mutti das auch gehört hatte, dass ich die deutschen Leute zum Teil erschießen und dass wir abgeholt werden und, dass die Gefahr besteht. Und es war ja eine deutsch-tschechische Behörde, bei dem der Vati war. Und da war das eine Gutshaus in Teinitzel, das war leer geworden, die waren ausgezogen, die Leute. Und da konnten wir rein und da hat die Mutti gesagt, jetzt nichts, wie weg hier bei den Tschechen. Wir waren da doch im tiefsten tschechischen Gebiet drin und wir müssen ja raus. Sie will wieder nach Thüringen oder Sachsen, also wo wir früher zu Hause waren. In erster Linie Thüringen, weil mein Vater Erfurter war. Ja. Und da hat sie nicht locker gelassen und hat gedrängt und hat gesagt, er muss was machen, er muss was. Und da ergab sich, dass das Haus leer war. Und das haben uns die deutschen Soldaten mit den LKWs, die haben uns dann dahin gebracht. Und das sind wir dann, das ist in der Nähe von Klattau gewesen. Klattau liegt auf der Halbstrecke. Also wenn es Prag ist, Pilsen, und dann kommt Bayerisch Eisenstein. So in einer Linie ungefähr. Ja. Und da waren wir in der Mitte drin in Klattau. Das.
Von welchem Jahr sprechen wir da jetzt
das
schon?
Das war jetzt schon. Ja. Wann war der Krieg aus?
1945.
45 war er aus. Also war das, 42, 43. Sie waren da noch umgezogen.
Mhm.
Gleich nach Weihnachten. Im Januar. Nein, stimmt ja gar nicht. Im Januar 45 waren wir ja noch in Budweis. Wir sind erst Anfang Januar 45.
Da hatte Ihre Mama ja einen guten Riecher gehabt, dass er noch rechtzeitig gesagt hat.
Ja.
Dann packt sie den Koffer.
Bei der Mutti war der Beziehung überhaupt gut.
Wie lief der Umzug dann ab für Sie?
Alles gut. Wir waren dann da in dem, haben uns da niedergelassen. Ich musste in die deutsche Schule. Und da es keine gab in der Gegend, in Klattau, gab es aber ein Kinderlandverschickungs, wie nannte man sich, Programm für Berliner Kinder oder Kinder aus Großstädten, die sehr bombardiert wurden. Und da war das eine Schule, ein Gymnasium aus Berlin. Und da bin ich dann die Woche über hingefahren in die Schule, hat mich der Vati oder unser Kutscher hat mich an die Bahn gebracht. Und dann bin ich die Woche da geblieben und Samstag haben sie mich wieder geholt.
Mhm.
Das habe ich noch so ein halbes Jahr gemacht. Da war sowieso Krieg aus. Vierteljahr.
Können Sie sich nur an das Kriegsende erinnern? An das Kriegsende? Können Sie sich an das erinnern?
Ja, da habe ich das ganze Theater mitgemacht im Böhmerwald. Das kann ich mich schon mal erinnern.
Können Sie das ein bisschen genauer schildern, was da damals geschehen ist?
Das dauert aber länger, glaube ich.
Das ist kein Problem, wir haben ja Zeit. Wo liegt der Böhmerwald nochmal genau?
Das liegt ja auf der Strecke Bayerischer Eisenstein, Böhmischer Eisenstein, Klatter, Prag, Pilsen, Prag. Mhm. So in einer Quere über. Liegt also schon an Bayern dran. Mhm.
Ja. Und dann ist ja die Rote Armee immer näher vorgerückt, Richtung Westen.
Die war schon in Prag. Die Russen waren in Prag und da wurde ich schwer krank, weil ich nach diesen Schüttenhofen, weil ich ja in der Schule war, musste ich von der Hitlerjugend aus oder von der Schule aus, das weiß ich nicht mehr, auf jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wenn Flüchtlinge ankamen vom Balkan her oder von Schlesien, dann mussten wir dahin auf den Bahnhof und mussten für die Kaffee kochen und den Malzkaffee ausgeben. Und Butterbrote gab es nicht, Marmeladenbrote schmieren. Und da habe ich mich angesteckt mit den schwarzen Pocken, mit den echten. Mhm. Und als ich dann zu Hause war und mit über 40 Fieber, 14 Tage lang, dann wollte mich der Arzt, der tschechische Arzt, hat zur Mutti gesagt, also ich muss weg hier, Quarantäne, ihre Tochter muss ins Krankenhaus. Und dann hat die Mutti gesagt, kommt ja gar nicht in Frage, die Russen stehen vor Prag, ich gehe da jetzt nicht meine Tochter da ins Krankenhaus, kommt ja gar nicht in Frage. Dann sehen wir uns ja nie wieder. Und dann hat der Arzt gemeint, ich passe ja auf sie auf, und er sagt, kommen Sie zu mir. Und dann hat die Mutti auch gesagt, nee, also wir planen jetzt die Flucht und überlegen, was brauchen wir, was müssen wir mitnehmen, was können wir da lassen. Das haben wir dann auch gemacht. Dann haben sie noch ein Schwein geschlachtet. Und dann hat die Mutti noch für die Angehörigen, die da auf dem Hof waren, die hatten ja auch, mussten ja was zu essen haben. Und die war ja auch ein großes Gut. Und dann hat sie da, eben wie gesagt, ein Schwein schlachten lassen vom Metzger und dann haben sie so Sachen hergerichtet, was man sich ein bisschen aufheben kann. Und dann haben wir uns auch was zu essen gemacht. So Tontöpfe mit Koteletts drin gebraten und mit Fett dazwischen, dass man was zu essen hatte. Oder wir haben Getreide mit Mehl mitgenommen oder Nudeln und sowas hergerichtet. Und dann unsere Sachen, die wir gerne haben wollten. Das Wichtigste. Ja. Und eines Tages sind wir dann los. Ja, vorher war mein Vater noch sehr tüchtig. Der hat die Jungs und die Mädchen und die Berliner Kinder abholen lassen von seinen Arbeitern da auf unserem Gut in Kleinitzer. Und unseres ist gut, wir haben da gewohnt. Hat die Kinder von den Tschechen, das haben sie sogar gemacht, an die bayerische Grenze gebracht. Mit den Leiterwagen, mit allen Wagen, die wir da hatten. Mhm. Und haben die Kinder da in Sicherheit gebracht, dass die Kinder wenigstens dann nach dem Krieg wieder nach Hause kommen. Das hat der Vati machen lassen. Gemacht. Ja, und das war schon gut. Und wir haben ihn dann wieder getroffen, die Lehrer zumindest, als wir dann 14 Tage später ungefähr in Bayern ankamen. Da hatten wir die wieder getroffen, die Lehrer, Teil von den Lehrern und den Direktor von der Berliner Schule. Und das war also ein bisschen unheimlich. Überall standen die Amis rum, mit ihren MPs und passten auf, dass ja nichts passiert. Es war ein Deckendorf auf dem Marktplatz. Und dann kommt da ein großer Mann an und ich staune und gucke. Und dann schreie ich ganz laut, Herr Littler, Herr Direktor. Und die Amis überall rum. Und dann haben sie gesagt, oh, die Mutti ist gleich versunken. Die hat gedacht, jetzt erschießen sie uns. Aber die haben auch alle gelacht. Oder wir haben alle gelacht, weil wir gemerkt haben, das sieht man, was man, wie man erzogen wird. Gell? Das war für uns selbstverständlich, dass man ein Hitler sagt. Aber das ist mir dann nie mehr passiert.
Können Sie sich noch an die Flucht erinnern durch den Wald? Sind Sie da mit Pferdewagen gefahren oder mit Leiterwagen?
Mit Pferdewagen. Ja, ja. So wie da drauf ist. Mhm. Das eine war halt, wir hatten drei Pferde mit, weil wir gesagt haben, denn der Vati war ganz genau, ich lasse hier ein Klavier, wir lassen da Bilder, also wertvolle Bilder und wertvolle Möbel und Teppiche und alles und dafür nehmen wir mit. Mhm. Ganz offiziell. Hat das unterschreiben lassen von dem Verwalter, von dem Gut, drei Pferde, zwei Wagen und ja, Futter für die Pferde halt. Und das hat er offiziell, haben sie alle unterschrieben, die Leute vom Gut auch, die da blieben, die Tschechen. Und dann sind wir an einem Geburtstag vor, gerade vorbei, einen Tag später oder zwei, sind wir los und sind an die tschechische Grenze hin. Das war also nicht so schlimm. Wir sind also aber noch in der Tschechei gewesen und dann kamen wieder die Amis dazwischen und die haben gesagt so, wir lassen sie nicht durch. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ihr Deutschen seid die Kriegsverbrecher, ihr habt den Krieg angefangen und ihr müsst jetzt büßen. So, und dann haben wir gesagt, ja, aber doch wir doch nicht. Wir waren hier eine Familie, wir haben niemanden umgebracht, wir haben ja im Gegenteil, mein Vater hat doch die Kinder gerettet. Ja, das hat alle keine Rolle gespielt. Und meine Cousine und ich, wir konnten ja schon beide ein bisschen Englisch von der Schule. Und dann haben wir auch versucht, die Amis zu überreden. Aber die haben uns eingesperrt für 3 Tage mit den Pferden in eine große Scheune. Und haben es nicht rausgelassen. So, und dann kam am 3. Tag kam eine andere Familie an, auch eine Deutsche aus der Tschechei. Und die hatten drüben eine Likörfabrik. Und die kannten wir gut. Und waren nette Leute, und die hatten ein Baby mit. Und die hatten aber Alkohol dabei. Und da haben die, wie sie das geschafft haben, weiß ich nicht, die haben mit den Amerikanern solcher Handel gemacht. Ihr kriegt den Alkohol, den Likör, was wir haben, und Wein. Und ihr lasst uns dafür, das war dann nur 100 Meter oder 100, 200. Die immer auf der Staatsstraße mit dem Pferdewagen fahren mussten, weil das andere nicht mehr ging. Da war immer noch Schneematsch oben im Böhmerwald. Naja, und das hat geholfen, die haben uns gelassen. Wir konnten dann fahren und sind dann in Deckendorf, der Bahnhof vorher hieß, wie hieß der? Weiß ich jetzt nicht, aber das kann man ja nachschauen. Eisenstein, oder wie das heißt. Mhm. Ja, ich glaube Eisenstein. Und sie waren dann angekommen und wir hatten ein Fahrrad dabei, ein altes von meinem Vater. Und dann ist später meine Cousine, die ist ja 2 Jahre älter gewesen, die ist dann mit dem Fahrrad immer jeden Tag vorgefahren und hat eine Scheune gesucht. Und dann sind wir eines Tages dann in Deckendorf gelandet und dann in Niederbayer. Mhm. Aber es war schlimm.
Hatten Sie russische Tieffliegerangriffe auf der Flucht?
Ja, auch. Amerikanische, nicht russische. Mhm. Das waren die Amerikaner. Die sind sogar noch in Teinitzer, als wir noch heute im Ursprungsland waren, sind die noch über uns hinweggeflogen, über unsere Obstbäume, über den Obstgarten. Mhm. Die haben so, da guckte mich mal so ein großer Negerkopf mal an. Da bin ich ja doch erschrocken.
Sind Sie der Fliegerangriff, der große, war ja in Dresden.
Der war in Dresden.
Im Februar war der.
Der war im Februar, ja.
Aber da waren Sie schon auf der Flucht weiter oder waren Sie noch vor Dresden?
Also nee, wir waren schon weit. Wir haben diesen Angriff auf Dresden, stimmt, die haben wir noch einen Teil nicht erlebt, weil wir das gehört hat, dieses Brummen und diese Flammen am Himmel, also Flammen, werde ich sagen, das Licht und der Krachen. Das haben wir noch, da bin ich mit meiner Mutti noch in Teinitz spazieren gegangen und da haben wir gedacht, ja, und ich hatte kein Fieber mehr. Ich hatte ja diese Pocken, die schwarze Pocken. Und ja, und da haben wir einen Schreck gekriegt und dann haben wir später im Radio gehört, dass von Dresden nicht mehr viel übrig geblieben ist. Nicht? Und Dresden war ja eine schöne Stadt, mein Gott. Ne? Ja.
Ich glaube, 13 Tage oder Nächte hat das gebrannt, Dresden ungefähr. Ich glaube, ungefähr 13 oder 14 Tage hat das noch gebrannt.
Ja, sicher, weiß ich nicht.
Nach dem Angriff.
Ja, aber furchtbar war es. Ich hatte eine Freundin auch, die war von Budweis aus in Dresden gelandet wieder. Der Vater war als Major in Stalingrad gefallen. Und die hat dann dort ihre Geschwister, die waren noch 4 Geschwister, alle zusammen auf so ein kleines Leiterwägelchen gepackt und ist mit der Mutter dann, ich weiß nicht, die sind dann in die Elbe rein, weil es so heiß war alles. Über die Elbe sind sie dann weggekommen. Auf die andere Seite. Die haben in Dresden gewohnt. Das weiß ich noch. Aber
wie ging es dann weiter, als Sie in Bayern Fuß gefasst haben oder nach Deggendorf gekommen sind?
Ach, das ist dauert. Das war aber nicht.
Aber da sieht man wieder die Willkür, wenn man jetzt das Glück hatte, man hatte jetzt Alkohol dabei, konnte man verhandeln. Ja. Dann ging es ja doch, dass sie einen durchgelassen haben und erst dieses Nein, es geht nicht.
Ja, und dann sind wir zuerst im Zwieseler Waldhaus gelandet. Zwieseler Waldhaus war ein kleiner Ort. Gleich nach der Grenze, ich glaube, wir sind gar nicht weit gelaufen. Und die hatten eine schöne Gastwirtschaft dabei und große Scheune. Und da haben wir dann erst übernachtet und haben es ausgeruht. Und haben es, ja, die Pferde mussten wir sie auch ausruhen lassen. Das ist eine extra Geschichte, eigentlich. Das war schlimm. Und da durfte man dann auch tagsüber, konnte man auch nicht auf der Straße, musste man aufpassen, die Jeeps, wo die Amerikaner fuhren, da waren ihre Kontrollen, haben aufgepasst, wenn die Soldaten kamen oder Flüchtlinge kamen und haben kontrolliert. Man durfte ja auch nichts mit haben.
Wie ging es dann weiter, als die Vorräte aufgebraucht waren? Wie sind Sie an Essen und Nahrungsmittel
gekommen? Ja, das war also schon nicht so einfach. Wir haben das halt auf Selbstsuche gemacht. Wenn wir nicht scheuen wollen, haben wir noch Eier gesucht. Was sollten wir machen?
Ja, klar.
Mal schlimm oft, ja. Und dann haben wir aber ein Gartenhäuschen gekriegt. Und dann sind wir dann 8 Tage dort geblieben, in diesem Zwieseler Waldhaus, weil sich die Pferde erholen mussten von dem furchtbaren Weg da oben, durch den Wald durch. Und ja, und dann kamen auch noch Soldaten an, weiß ich, da kam auch einer an mit seinen sämtlichen Ohren. Dann hat die Mutti gesagt, ja, um Himmels Willen kommen Sie an. Er hat das Messer genommen, die Schere, dem erstmal die ganzen Ohren abgeschnitten. Ich sage, das können Sie unmöglich so rumlaufen hier mit den Amis, nicht? Die Amis hätten ihn sofort gekappt und mitgenommen. Also so waren die auch nicht. Aber was nicht schlimm war, die haben sich nicht auf die Frauen gestürzt. Und nicht auf die Kinder, sondern die waren wirklich anständig. Und haben sich also, ja, weil wir ja furchtbar Angst hatten. Uns war ja eingebläut, alles was schwarz ist, sind Verbrecher, ne? So ungefähr. Ja. Genau wie die Juden. Wir hatten also gezittert. Also ich als Kind habe gezittert. Die Mutti hat mich noch schwarz angemalt. Ein bisschen schmutzig gemacht, nicht schwarz, schmutzig gemacht. Das ist schon gar nicht an uns rankommen. An uns. Und ja, was noch schlimm war, das war gar nicht schlimm, wie die kamen. Aber wir haben Angst gehabt, wir haben gezittert vor Angst. Aber es war halt doch so, dass sie dann nett waren zu uns und sie im Gegenteil Schokolade gegeben haben und uns anständig behandelt haben, was zu essen gegeben. Und dann sind wir zwei Tage später, da waren wir in der Schule untergebracht. Am Fußboden haben wir gelegen. Und die Pferde, die war mit bei meinem Vater, der war nicht mit. Der war auf der anderen Seite untergekommen. Wo war das? Und ja.
Haben Sie die Pferde durchgebracht?
Bitte?
Haben Sie die Pferde durchgebracht?
Ja, die haben wir durchgebracht bis zur später, bis man das Geld wert für die wert war. Doch. Aber es war schlimm. Und vor allen Dingen in Bayern war es schlimm. Aber das dürfen Sie nicht schreiben.
Ach so.
Nee. Doch, wir waren Bayern, wir waren Flüchtlinge, wir waren arm, hatten nicht viel Geld. Bisschen Geld hat man zwar schon mit, aber nicht viel. Und man war evangelisch. Also für mich als Jugendliche war das furchtbar. Ich habe keinen Anschluss gefunden, dann in Niederbayern. Da war in Oberbayern schon besser. Ne? Die waren weiter in ihrer Entwicklung. Aber bei uns in Niederbayern war es schlimm. Naja.
Wo haben Sie vom Kriegsende erfahren? Das war ja am 8. 9. Mai 1945. Wo waren Sie dann schon angekommen?
Waren wir schon in Deutschland? Nein. Weiß ich nicht mehr. Muss ich nachdenken. Puh. Ja, da waren wir schon in Deutschland. Wir sind in Heidel weg am 8. 9. 10. sowas. Heidel ist der letzte Ort in Deutschland gewesen. Heidel. Das war noch Böhmerwald, dein erstes Stück. Ja. Und die deutschen Soldaten, die haben uns damals aus Teinitzel, an dem letzten Gunter, haben die uns ein Stück vorgebracht, auch an die Grenze hin. Zu einem kleinen Bauernhaus. Und da haben wir dann zu siebt in einem Zimmer gewohnt. Ja.
Kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Nee. Haben Sie auf der Flucht oder auch in Ihrer Zeit ein persönliches Wunder erlebt?
Eigentlich nicht. Naja, das mit dem Alkohol.
Ja, könnte man so sagen. Gell? Alkohol ist dann doch manchmal eine Lösung.
Ja. Müsste ich doch mal nachdenken. Nee.
Dass Sie sagen, es war Glück, dass Sie irgendeinen Angriff überlebt haben oder im richtigen Augenblick eine Unterkunft gefunden haben.
Das haben wir auch. Im Wald. Da sind die Amerikaner, also von Heidel aus, mussten wir mal wegflüchten, weil die Amerikaner gesagt haben, da war Bayerisch Eisenstein, war schon übergeben und an die Amerikaner. Die haben alle die weißen Fahnen rausgehängt, stimmt. Und dann kam, wie war das? Wie war es? Und da haben die uns doch gesagt, sind sie mit dem Jeep durch den Ort gefahren, alle Frauen und Kinder sollen den Ort verlassen, weil sie heute Nacht den Ort auch gleich machen wollten. Da sind wir eben von dem Ort nochmal weg. Und dann in diese Schule rein, wo uns die Amerikaner da besucht haben, die Soldaten. Und dann waren wir zwei Tage dort und dann sind wir zu Fuß zurück nach Heidel und da lagen die deutschen Offiziere, das war doch furchtbar, am Straßenrand, im Straßengrab, hatten dort die Pistole in der Hand, die sich selber erschossen hatten. Weil sie Angst hatten vor den Amis und vor den Russen.
Haben Sie Berührungspunkte mit den russischen Soldaten gehabt?
Nein. Das waren meine Verwandten in Ostpreußen. Die sind fast alle erschossen worden.
auf der Flucht dann auch, dass sie es nicht rechtzeitig geschafft haben, ja. Ostpreußen zu verlassen.
Ja.
Ja, das hört man nur eben aus Geschichtsbüchern, dass die da sehr gewütet haben, die Rote Armee.
Da war ein alter Mann da, der halt nicht mehr kriegsfähig war, und der hat sich auf einen Traktor gesetzt und hat von diesem einen Ort, der hieß Neudamm, hat die Frauen und Kinder, die noch da waren, aufgeladen und wollte mit denen in Richtung Königsberg, Richtung Berlin fahren. Und dies kam dann aber, irgendwie haben die Russen das mitgekriegt, die kamen daher von vorne, die russischen Soldaten, und haben hineingeschossen in diese Wohnung, Kinder. Mhm. Da hat fast keiner überlebt. Zwei Tanten haben überlebt. Die Oma war tot, die andere Tante war tot, ein kleiner Neffe von mir war tot. Ja, also, furchtbar. Also das haben die Amis ja doch nicht gemacht.
Mhm.
Aber die Amis haben es nur, wie wir diese Nacht weg mussten, dann oben am Berg, da mussten wir am Berg rauf mit Kinderwegen. Zwei Kinder waren schon dabei. Haben die gemerkt, dass sie haben es gesucht. Sie haben Tiefflieger über den Wald geflogen. Und dann hatten wir natürlich Panik gekriegt. Wir haben es dann unter den kleinen, niedrigen Bäumen versteckt. Und da haben die zwei Frauen die Kinder wegstehen lassen. Auf der Wiese. Wiese aus dem Wald. So, jetzt sind die da oben rumgeflogen, die Amis, und haben es gesucht. Aber sie haben es nicht gefunden. Und ich weiß ja nicht, was die bitte, ob die uns helfen wollten.
Mhm.
Weiß man nicht.
Nee. Und wie ging es denn weiter in Bayern? Nach Kriegsende haben die dann gleich Anschluss oder eine Unterkunft bekommen? Oder war das auch schwierig, Fuß zu fassen? Das war
schwierig.
Mhm.
Weil meine Cousine ist eben im Fahrrad vor und hat immer versucht, eine Unterkunft zu finden. Mhm. Und manchmal ist es gelungen und manchmal natürlich nicht. Und manchmal war es. Ja.
Haben Ihre Eltern dann oder Ihr Vater nach Kriegsende leicht eine Arbeit gefunden?
Ja, der hatte Glück. Bei der Zuckerfabrik in Regensburg.
Mhm.
Und da hat er dann die Felder kontrolliert. Das bin ich.
Mhm.
Nach der Konfirmation. Glaube ich, war das. Aber manches habe ich auch nicht eingeschrieben.
Mhm.
Also.
Und wie hat es sich dann letztendlich nach Rosenheim verschlagen?
Naja, ich musste ja weiter in die Schule.
Mhm.
Und wir waren in Petzkofen und auf Hause. Haben wir bei Bauern gewohnt, jahrelang. Dann bin ich in die Landfrauenschule gegangen. Da, Wiesbach gab es damals auch schon. Aber ich war in Neuburg an der Donau. Also erst in Rosenheim in die Schule. Und Abschluss gemacht. Und danach. Und dann habe ich halt später dann noch die Ausbildung als Berufsschullehrerin gemacht. In der Lohnstraße in München studiert. Ja.
Und für die ehemaligen Sudetendeutschen war das dann wahrscheinlich schwieriger, Fuß zu fassen in Deutschland nach Kriegsende.
Ja. Also am schlimmsten war es wirklich, wenn man evangelisch war.
Mhm. Unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Hallo. Ich weiß nicht, das bin ich mit meinem Vater, der hat dann ein paar nette Leute kennengelernt, gehabt in der Zuckerfabrik, und dann hat er also einen Bauernverband. Da sind sie abends in Rosen in Regensburg auf den Bauernball gegangen. Das war aber schon, ja, da war ich schon. Das war schon drei, vier Jahre her, das Kriegsende, also 3 Jahre bestimmt.
Mhm.
Und dann hat der Vater gesagt, du tanzt doch, komm, gehst mit. Da hat keiner von den jungen Männern mit mir getanzt.
Mhm.
Nur seine Freunde, die älteren Männer.
Mhm.
Ja.
Unglaublich.
Das ist unglaublich.
Ja.
Und ich war ja nicht, so die hässlichste war ich ja nur auch nicht.
Mhm. Ja, Wahnsinn.
Aber auch wirklich. Und ich, meine Cousine Sabine hat da bei dem einen Besitzer da von Petzkow, bei dem Gut, Pferd geliehen gekriegt und der ist mir ja manchmal ausgeritten. Aber da war auch niemals, es war nichts zu machen. Mhm. Flüchtling war Flüchtling.
Unglaublich.
Also das ist gar nicht für mich. Schon, das ist ja heute alles gut. Die kriegen alles, ne?
Mhm.
Ja.
Und die Tante, wo Sie gesagt haben, aus Ostpreußen, oder Tante war das, die da gewohnt hat, hat die Flucht geschafft gehabt aus Ostpreußen?
Ja, die sind da in Berlin gelandet und die ist dann später sogar wie heißt der Ort, der Arzt, der in Berlin war, der besondere,
Die Charité,
Das
Charité. Der Sauerbruch.
Sauerbruch, die war Röntgenassistent beim Sauerbruch.
Ah ja.
Ja,
mhm.
Die hat es geschafft.
Wie ist ihr die Flucht gelungen damals?
Das weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, dass sie ewig gebraucht haben zu Fuß, sind die halt weiter.
Wahnsinn, ja.
Von Provost runter bis nach Berlin.
Ja, und da waren ja immer die Russen im Nacken, oder? Man war ja immer auf der Flucht vor der Roten.
Vor den Russen.
Vor der Roten Armee.
Ja. Ah ja, die Tante, die noch da überlebt hat, das war die Mutter von dem toten Kind, die haben ihre Beine offen gehabt, auch angeschossen von Russen. Die haben sie 26 Mal vergewaltigt. Wahnsinn. Die Tante Jutta. Bildhübsche Frau. Ich habe sogar ein Bild von ihr da.
Ist sie da gefangen genommen worden von den Russen und...
Weiß ich nicht, wie das war. Nein, das war da auf der Flucht irgendwie.
Mhm.
Da war ihr Mann war ja noch im Krieg. Der war Offizier. Und die hat lange gebraucht. Mein Gott, die Frau, die hat wirklich was mitgemacht.
Mhm.
Erstens die gefehlte Vergewaltigung und die ganze Ängste und Kind tot.
Das kann man nicht verwinden, so eine Erfahrung. Nicht.
Das war schon schlimm.
Welchen Ratschlag würden Sie denn jetzt der jungen, neuen Generation mit auf den Weg geben?
Sie soll nicht nur nach Vergnügen schauen. Wir haben ja auch nichts gehabt. Also wir haben weder tanzen können. Das Einzige, was ich hatte, doch, das war der eine junge Mann, der Gitarre gespielt hat. Und wir haben öfter abends zusammen draußen gesessen und Volkslieder gesungen. Und das war das Einzige, was wir eigentlich hatten. Zum Tanzen durften wir damals noch nicht mitgehen, unter 18 war gar nichts drin.
Ja.
Ja, und wir hatten viel Hunger. Wir haben oft nicht gewusst, wo wir das Essen herbringen. Und das war schon auch. Dass er wirklich manchmal Eier gesucht hat in der Scheune. Oder Kartoffeln vom Feld.
Deswegen ist wichtig für die junge Generation, dass sie auch diese Erfahrungen wissen, weil es ja alles noch nicht so lange her ist.
Und es ist nicht das Wichtigste, aber man muss ja gut leben können.
Mhm.
Aber es ist auch nicht wichtig, nur Blödsinn zu machen. Und manche machen halt nur Blödsinn.
Das stimmt. Wann Sie hatten gesagt, Sie waren noch mal nach Kriegsende auf dem ehemaligen Gut.
Ja, ja.
Wie war das Gefühl, als Sie dort noch wieder
furchtbar
hingekommen sind?
Und das war eine Kolchose. Die Russen hatten dazwischen eine Kolchose. Wie heißt das? Kolchose. Ja, wo sie lauter junge Leute eingestellt haben, die dort ihre landwirtschaftliche Sachen verübten und machen lernen mussten und was weiß ich, für den Staat halt. Und ja, das war schlimm. Also es war auch komisch. Ich kam da in mein Kinderzimmer rein, das war gerade der Rohbau noch. Und da waren Handwerker drin. Und ich sag zum Sepp, das war mein zweiter Mann, mit ihm war ich dort. Und da da guck ich so. Und dann hatte der die obere Schicht von der Wand ab und da kam jetzt ein Elefant raus. Oder irgendein anderes Tier. Und Oh, da habe ich dann schon geschockt.
Mhm.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein komisches Gefühl ist, wenn man da lange gewohnt hat und dann nicht freiwillig gegangen ist und dann wieder zurückkommen, dann andere Menschen auf dem
Leben. Und die waren alles so alt geworden. Die Treppen knatschten so und waren so schräg und krumm und schief. Es war also wenig gepflegt. Mhm. Das erschüttert einen dann auch. Oder? Ja, schon.
Klar, auf jeden Fall. Wenn es so runtergekommen ist und man selber so viel Liebe und Pflege reingesteckt hat, wie die Eltern damals.
Ja. Mein Vater war gerne in Dresden früher auch. Der hat in Dresden und in Leipzig studiert oder wo noch überall. So was weiß ich. Und dann war er oft tagelang weg und hat gefeiert mit seinen Studenten. Also da war die Mutti dann wieder sauber.
Mhm.
Ja. Und als man dann in Budweis war, hat sie ihn gar nicht mehr alleine gelassen.
Ist mal mit Adleraugen.
Aber jetzt reicht's. Zack, rein. Aber sowas kann man ja nicht schreiben.
Das stimmt.
Ja.
Ja, dann danke ich Ihnen vielmals fürs Gespräch.
Ja,
für die Erinnerungen, die Sie geteilt haben.
Ob mir das alles eingefallen ist, richtig, weiß ich jetzt nicht.
Aber das macht ja nichts. Muss ja jetzt keine strikte Reihenfolge haben, chronologisch.
Ja.
Sondern es geht ja vielmehr um Erinnerungen. Und Erinnerungen verbindet man ja immer mit dem Gefühl.
Mit viel Angst dabei.
Ja.
Viel Angst. Auch darum habe ich ja manchmal hier Zustände. Kann manches, zum Beispiel, wenn mich einer schnell fährt oder so, kann ich nicht mehr aushalten.
Mhm.
Und die versteht das immer nicht, dass ich zu manchmal etwas länger brauche. Ich sage mir, ihr vergesst, ich bin 93. Bis das wieder kommt, alles.
Mm.
Ja, es ist schon so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Dauert einfach dann seine Zeit.
Wir haben ja zwischendurch auch schöne Sachen gehabt. So ist es ja nicht.
Ja.
Ja. Aber Tieflinger hat man Gott sei Dank nur, also eben auf der Flucht hat. Und war mal auf unserem Gut, wie sie über die Obstbäume, den wäre ja nicht vergessen. Schaut mich da sein schwarzes Gesicht.
War der so tief geflogen, dass man die Gesichter gesehen hat?
Ja,
Wahnsinn.
Ja. Da habe ich schon Angst gekriegt.
Also mhm.
History Wissen. Heute geht es um Bayerisch Eisenstein. Bayerisch Eisenstein ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Regen und ein staatlich anerkannter Luftkurort direkt an der Grenze zu Tschechien. Es war am 5. Mai 1945, als im kleinen Böhmerwaldort Zuri, also Heidel am Ahornberg, zu einer der letzten Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs kam. Am Sonntag ist bei einer Gedenkfeier an die Opfer erinnert worden. Nahe der Gemeinde gab es damals eine SS-Unteroffizierschule. Der Befehlshaber machte sich zunutze, dass die Bevölkerung sich schon über das bevorstehende Kriegsende und den Einmarsch der US-Armee freute. Er ließ an den Häusern weiße Fahnen anbringen und stellte dort zwei vorher erbeutete US-Geländewagen auf. Damit lockte er einen Vortrupp der US-Armee in eine tödliche Falle. Sie glaubten, dass der Ort bereits unter der Kontrolle der US-Soldaten stünde. Bei den Kämpfen wurden 10 amerikanische Soldaten getötet. Weitere wurden verletzt. Auch 24 deutsche Offiziersschüler und Mitglieder der Hitlerjugend verloren ihr Leben. Ebenfalls viele solcher, die sich bereits ergeben hatten und die in Bäumen in der nahen Umgebung aufgehängt wurden. Nach dem Münchner Abkommen besetzten deutsche Truppen im Oktober 1938 Markt Eisenstein, das als Hauptort eines neuen Landkreises bis Mai 1945 zu Bayern kam. Zu jener Zeit zogen amerikanische Truppen in Bayerisch und Böhmisch Eisenstein ein. Böhmisch Eisenstein fiel zurück an die neu erstandene Tschechoslowakei. Die deutsche Bevölkerung von Markt und Dorf Eisenstein wurde 1946 vertrieben und die Grenze bald darauf für Jahrzehnte durch den sogenannten Eisernen Vorhang dicht gemacht. Erst seit 1969 gab es wieder einen bescheidenen Grenzverkehr über die Landstraße. Nach der Grenzöffnung wurde die kleine Gemeinde allerdings vom Verkehr überrollt, sodass eine Pförtnerampel installiert werden musste. welche immer nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen den Ort ließ. Deshalb war es ein neuer Glanzpunkt in Eisensteins Geschichte, als die Bemühungen des damaligen Bürgermeisters samt Gemeinderates und des Bundestagsabgeordneten Ernst Hinken gelang, die Wiederöffnung des grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs durchzusetzen. Gemeinsam mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und zahlreichen Vertretern des öffentlichen Lebens aus beiden Ländern feierte die Bevölkerung am 2. Juni 1991 dieses Ereignis. Seit dem EU-Beitritt von Tschechien im Jahre 2004 sind nun die Grenzkontrollen vollständig passé. Der Grenzübertritt unkompliziert und von Formalitäten befreit. Und Bayerisch Eisenstein hat sich seither in einen beliebten Urlaubs- und Wintersportort verwandelt, der zudem gänzlich auf den Rummel und die lärmende Betriebsamkeit hochfrequentierter fremden Verkehrsorte verzichtet und stattdessen Ruhe und Erholung inmitten urwüchsiger Natur bietet. Bayerisch Eisenstein. Während der Zeit des Kalten Krieges war er ein kurioses Exempel für das geteilte Europa. Der Bahnhof Bayerisch Eisenstein im Bayerischen Wald. Der eiserne Vorhang verlief nämlich mitten durch das Bahnhofsgelände. Stacheldrahtverhau und Panzersperren inklusive. Die Züge auf der bayerischen Seite endeten unmittelbar vor dem Grenzzaun. 1953 schob sich der eiserne Vorhang durch den Bahnhof. Eine hohe Stahlplatte durchschnitt genau auf der Grenze das Bahnhofsgebäude. Damit kam der einst blühende Zugverkehr mit Böhmen völlig zum Erliegen. Mit der Errichtung des eisernen Vorhangs wurde von der CSSR auf der Grenze ein Drahtzaun quer über die Bahnanlagen gezogen und die Gleise somit unterbrochen. Die tschechischen Züge endeten nun einige Kilometer nördlich der Grenze. Die Deutsche Bahn fuhr mit ihren Zügen bis zum Prellbock am Grenzzaun des Bahnhofs Bayerisch Eisenstein und nutzte die südliche Hälfte des geteilten Empfangsgebäudes. Dort hatte man die Trennung durch Mauern vollzogen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zog ein neuer Geist in das historische Gemäuer. 2006 erschienen nach 6 Jahrzehnten zum ersten Mal in Fahrplänen wieder Züge, die die Grenze überwinden. Ich bin sehr dankbar, dass mir Brigitte ihre Geschichte erzählt hat. Sie steht stellvertretend für so viele Schicksale, vor allem auch für das der Kinder, die auf der Flucht waren. Ihr ist es besonders wichtig, an das Vergangene zu erinnern, um so einen besseren Dialog zwischen den Generationen zu schaffen. Die Kinder aus dieser Generation haben Unvorstellbares durchgemacht und erlebt. Letztendlich war jeder Tag ein Kampf ums nackte Überleben. Mit ihrer alten Heimat fühlt sich Brigitte immer noch verbunden. In ihrem Zimmer hängt noch ein Bild des Rittergutes. Sie selbst hat aber in Oberbayern Wurzeln geschlagen und fühlt sich auch hier heimisch. Dennoch kann sie sich an viele Details erinnern und die Erinnerungen an Flucht und Vertreibung sind sehr präsent. Wenn auch du dir Brigittes Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr über ein Abo und eine positive Bewertung freuen. Falls du jemanden kennst, der gerne seine oder ihre Geschichte mit mir teilen möchte, dann schreib mir eine E-Mail. Schalte das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.